ARD Sounds.
Wir kriegen beigebracht, dass in die Augen gucken irgendwas mit Aufmerksamkeit und Respekt zu tun hat. Und ich war jetzt gar nicht so sehr bei dem Respekt-Ding, aber ich hab mich auch runtergekniet, wenn ich mit einem Kind gesprochen habe. Aber ich wollte, dass ich sicher sein kann, dass dieses Kind mich gerade wirklich versteht, dass wir in einem echten Gespräch sind. Ich mich runtergekniet und habe gesagt, guck mich bitte an. Und ein autistisches Kind, nicht alle, aber es gibt eben welche, die da wirklich große Schwierigkeiten mit haben. Für das ist das ein Riesenstress.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
ADHS, Autismus, Neurodivergenz, Begriffe, die man derzeit immer häufiger hört, in sozialen Medien, Elternforen, in Klassenzimmern. Dabei geht es um mehr als ums verträumte Abdriften, Aufmerksamkeitsprobleme oder Hyperaktivität. Für viele Familien bedeutet eine Diagnose zunächst Erleichterung. Endlich eine Erklärung dafür, warum Lernen, Aufmerksamkeit oder soziale Situationen anders funktionieren. Gleichzeitig wird Neurodivergenz zunehmend auch zum Trendthema stigmatisiert. Auf TikTok und Instagram erklären sich immer mehr Menschen selbst zu Expertinnen und Experten, oft mit guten Absichten, manchmal aber auch mit problematischen Vereinfachungen. Saskia Nichtsjal beschäftigt sich seit Jahren mit neurodivergenten Kindern, mit ADHS, Autismus und den Bedingungen, unter denen diese Kinder lernen können. Als Lehrerin, Autorin unter anderem des Buches Ein Kopf voll Gold und Bildungsstimme versucht sie, die Perspektive der Kinder ernst zu nehmen, ohne dabei Diagnosen zu romantisieren oder Probleme zu verharmlosen. Heute sprechen wir darüber, was Neurodivergenz eigentlich bedeutet und was Schule und Eltern konkret tun können, damit Kinder nicht ständig an Strukturen scheitern. Saskia, schön, dass du als allererste das zweite Mal bei Die Schule brennt dabei bist.
Echt, ja? Ach, schön. Ja, bin ganz happy, da zu sein und ein bisschen aufgeregt.
Saskia, die Begriffe ADHS, Autismus oder Neurodivergenz sind heute ja viel präsenter als noch vor 10 oder 20 Jahren. Wir sprechen gleich darüber, was das eigentlich auch heißt, aber woran liegt das eigentlich? Ist das die Aufmerksamkeit, die jetzt gerade auch breiter wird, oder sind das auch die Diagnosen, die einfach mehr werden?
Das ist letztendlich, das habe ich gerade irgendwie die letzten Tage so auf Instagram einmal gelesen und ich dachte, ja, das fasst es total gut zusammen. Wir arbeiten mit diesen Diagnosen, die jetzt kommen, ein jahrelanges Versagen von offiziellen Stellen, von dem Gesundheitssystem nach, weil einfach jetzt wirklich klar wird, was zum Beispiel weibliche Neurodivergenz heißt. Viele Frauen in meinem Alter, also gerade in meinem Freundeskreis, man sucht sich ja so irgendwie instinktiv die richtigen Leute, da ploppt das auch gerade so hoch, ne? Und dann sitzt einer oder eine da und sagt, ach, ich habe jetzt übrigens meine ADHS-Diagnose, und man sieht schon bei den anderen, Ratter. Ach ja, oh, jetzt wo du das sagst. Und natürlich kommt dadurch auch eine gewisse Sichtbarkeit, die merken wir medial. Und durch diese Sichtbarkeit haben wieder viel mehr andere Menschen die Möglichkeit, sich in bestimmten Beschreibungen wiederzufinden und plötzlich auch zu begreifen, das würde doch ganz schön viel erklären, was viele Jahre für mich nicht so leicht zu erklären war oder nur sehr, ja, unfair mir selbst gegenüber zu erklären war. Und weil einfach die Diagnostik viele Jahre ganz doll eingeschränkt war, überhaupt nicht berücksichtigt hat, eben, dass wir weibliche Neurodivergenz haben, die anders aussieht, dass Autismus ein Spektrum ist und es nicht das eine autistische Kind gibt. Und wenn so zwei, drei Dinge da nicht reinpassen, dann kann es das nicht sein. Das Klassische ist in die Augen gucken. Mir fällt das in so einer Runde auch nicht so leicht, aber ich kann das durchaus. Und nur weil ich das kann, heißt es nicht, dass ich dann keinen Autismus haben kann oder dass ich nicht autistisch sein kann. Und da wächst ganz viel Wissen, einmal zum Glück in der Forschung und auf fachlicher Seite, aber auch bei den einzelnen Personen, die viel mehr sich dafür öffnen zu sehen, dass da könnte meine Antwort sein.
In deinem Buch Kopf voll Gold sprichst du ja auch davon, dass es ein sehr angstbesetztes Thema ist. Deshalb, also was passiert danach, nach einer solchen Diagnose? Deshalb vielleicht kurz als Doppelfrage. Ist es bei Erwachsenen eher so, dass es eher dann Erleichterung ist, jetzt kann ich mich besser verstehen? Oder ist es auch so wie bei Kindern, dass da so ein bisschen die Angst auch ist, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt so eine bestimmte Diagnose auch bekomme?
Also in meiner Erfahrung, sowohl im Austausch mit Eltern in der Schule als auch eben aus eigener Erfahrung, ist diese Diagnose und die Feststellung einer Neurodivergenz immer so eine Riesenblase aus ganz, ganz unterschiedlichen Emotionen. Erleichterung ist eigentlich in den meisten Fällen immer dabei. in meinem Fall oder in dem Fall von erwachsener Diagnostik fast noch mehr, aber auf der anderen Seite auch immer ganz viel Trauer über all das, was hätte sein können, wenn ich diese Antwort schon viel früher gehabt hätte. Über all das, oh wow, ich bin nicht nur, naja, so sozialisiert worden, wie man damals sozialisiert worden ist, also noch nicht unbedingt feministisch orientiert oder eben auch noch nicht so auf Augenhöhe. Ne, damals war ja viel mehr, wir Erwachsene bestimmen, Kinder haben sich zu fügen. Da gibt es auch schon eine gewisse Trauer unserer Generation um diesen Part. Sondern dann kommt auch noch dazu, ich habe neurodivergenten Kontext und die Art, wie ich begleitet wurde, die passt noch viel weniger zu dem, was ich gebraucht hätte. Da gibt es eine ganz, ganz große Trauer drum. Und sehr viel Bedarf, das aufzuarbeiten, verständlicherweise. Und bei Eltern ist es auch so ein Riesengemisch am Anfang. Einerseits, oh yeah, wir sind nicht übersehen worden, wir haben die Diagnose. Ich saß hier nicht umsonst. So viele Eltern, die ich begleite oder mit denen ich im Austausch bin, mich eingeschlossen, sitzen da und denken, oh Gott, jetzt bringe ich mein Kind hier hin. Und wir kommen ja eigentlich klar. Und ist es schlimm genug? Und dann bringt das Ganze auch in die Richtung eine totale Erleichterung und gleichzeitig habe ich richtig gemerkt, wie so ein ganz bisschen so dieser Schuldbutton, den ich mir hier so vorne drauf geklebt habe, viele Jahre, weil ich immer dachte, ja, vielleicht habe ich zu viel getragen, vielleicht habe ich zu lange gestillt, vielleicht bin ich zu früh wieder arbeiten gegangen, vielleicht hätte ich die Karotte doch mit ein bisschen mehr Nachdruck anbieten sollen, dann würde mein Kind jetzt vielleicht was anderes essen als Nudeln. Nur Nudeln. Mhm. Und das haben ganz, ganz viele Eltern. Und so diese Antwort zu bekommen, nee, das war nicht ein Erziehungsfehler, sondern das ist die Art, wie das Gehirn deines Kindes funktioniert. Da haben wir so den Bereich und gleichzeitig natürlich eine Riesensorge. Wie reagiert jetzt Gesellschaft darauf? Wird es in Schule ernst genommen? Ha, wie komme ich denn jetzt da in einen guten Kontakt mit Lehrkräften? Wird das Kind abgestempelt? Und das kommt alles so gleichzeitig. Und die erste Zeit ist oft erstmal dafür da, sich da zu sortieren.
Jetzt müssen wir mal ein paar Begrifflichkeiten klären und ich sage absichtlich ein paar, denn wenn man sich so bestimmte Merkmale anschaut, ich verweise nochmal auf dein Buch, dann haben wir sozusagen es mit einem Bündel von Merkmalen zu tun. Also man kann ja nicht sagen, Autismus heißt Folgendes, 1, 2 und 3 und dann haben wir das geklärt. Gerade deshalb geht es ja, kommen wir noch zu, um das Spektrum. Aber um das vielleicht so etwas allgemein zu formulieren, wann sprechen wir von Neurodivergenz?
Also Neurodivergenz ist ein Begriff, der einfach die Möglichkeit bietet, über diese Gruppe von Menschen zu sprechen und ihnen auch die Möglichkeit gibt, über sich zu sprechen, ohne so stigmatisierende Begriffe nutzen zu müssen wie normal und nicht normal, krank und gesund. Ne, das sind so die Dinge, die sonst dazu geschrieben wurden, auffällig, nicht auffällig. Das Auffällige haben wir, aber zu sagen, ich bin einfach neurodivergent, ist ein anderer Weg, das zu kommunizieren. Und es gibt den Oberbegriff der Neurodiversität. Neurodivers sind wir alle. Jedes Gehirn funktioniert auf seine individuelle Art und Weise, so wie wir auch alle ein bisschen individuell aussehen. Und innerhalb dieser Gruppe gibt es aber quasi Untergruppen. Es gibt eine sehr große Gruppe, das ist die neurotypische Gruppe. Und die fühlt und verhält sich so, wie man irgendwann mal festgesetzt hat, dass man das erwartet. Die ist dann eben nicht so auffällig. Und dann gibt es eine andere Gruppe von Menschen und das eint quasi fast alle neurodivergenten Formen, die anders wahrnimmt, anders denkt, anders fühlt, als das in Gesellschaft oder auch in Schule zum Beispiel so erwartet wird. Und wie sich das dann ausdrückt und wie sich das zeigt, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber allen gemein ist, dass sie quasi stets und ständig, manchmal von Geburt an, die Erfahrung machen, ich falle hier irgendwie auf, ich nehme das irgendwie anders wahr, ich bin vielleicht sensibler an bestimmten Parts oder an bestimmten Parts überhaupt nicht so sensibel wie andere. Und diese Erfahrung, die prägt ein Aufwachsen. Wenn ich immer wieder zurückgespiegelt bekomme, manchmal im Kleinen, manchmal mit größeren Feedback, irgendwie ist doch was anders an dir, dann beeinflusst das sicherlich einen Lebensweg.
Es ist ja gar nicht so einfach, als ich selber zu ADHS und Neurodivergenz als Überbegriff recherchiert habe und mir übrigens währenddessen auch aufgefallen ist, dass ich dann irgendwann angefangen habe, Dinge zu unterstreichen, die mit dem, weshalb ich das eigentlich mache, gar nichts zu tun haben. Also die mich besser erklärt haben. Ich muss dazu sagen, ich habe das Saskia kurz geschrieben und sie hat gesagt, das hat sie überhaupt nicht überrascht.
Nee.
Da kam ich dann aber auch zu so Begriffen wie Störung. Einerseits habe ich so gedacht, wichtig, dass es eine klinische Bezeichnung auch gibt. Andererseits schwierig, weil wenn man das so kommuniziert, ja, dann so ein Stigma da auch anhaftet. Wie gehen wir da am besten mit rum? Denn wir haben ja wahrscheinlich viele Lehrkräfte hier auch. Wir gucken mal ganz kurz. Wer von euch ist eine Lehrerin oder ein Lehrer? Ja, also für die Hörenden gerade 77,3%. Da ist es ja auch wichtig, das gut zu kommunizieren. Wie machen wir das am besten?
Ich finde immer, was wollen wir mit der Störung beschreiben? Wenn ich natürlich die Störung so einsetze, nämlich sage, ja, du hast eine Störung, bei dir läuft was nicht so, wie das aber eigentlich normalerweise sein soll, oder du störst mit dem, was du tust, andere, weil du Dinge anders tust, als das so gemeinhin erwartet wird, dann wird es natürlich schwierig. Wenn wir aber Störungen auch mal von der anderen Seite aufziehen, dann stört uns auch permanent ein Rahmen im Aufwachsen. Dann stört Schule mich sehr, sehr als neurodivergenten Menschen, darin mein Potenzial zu entfalten. Und meine Neurodivergenz, und da kann man super offen mit Kindern drüber sprechen, meine ADHS zum Beispiel, stört mich in dem, was ich mir manchmal vornehme, auch ganz doll. Ich hab Großeltern, die ich gerade pflege, und ich wollte zu meiner Oma fahren und habe mir vorgenommen, ich bringe der Baumkuchen mit. Die mag Baumkuchen sehr gerne und ich fahre immer mit so einem bestimmten Zug, damit ich das alles schaffe, da hinzufahren. Und ich wusste, wenn ich diesen Baumkuchen noch mitbringen will, und es war mir ein Riesenbedürfnis, das zu tun. Niemand hatte diese Erwartung an mich, nur ich. Ich wollte Baumkuchen kaufen und mitbringen. Und ich wusste, ich muss eine Viertelstunde vorher aus dem Haus. Und dann so den Abend vorher schon Viertelstunde. Morgens aufgestanden, Viertelstunde. Und dann habe ich so eine Schwierigkeit bei ADHS, die dafür sorgt, wenn ich auf die Uhr gucke und sehe, es ist 9 Uhr, dann speichert mein Gehirn ab 9 Uhr. Es kapiert aber nicht, das ist zum Beispiel ein Merkmal von ADHS, dass die Zeit, während ich da nicht mehr drauf gucke, dass die so weitergeht. Also, dass die Zeit vergeht, während ich nicht auf Uhren gucke. Und dann mache ich so Sachen wie, es war 9 Uhr, okay, dann kann ich jetzt Zähne putzen. Ah, das kann ich auch noch machen, ist ja 9 Uhr. Ah, ich könnte noch schnell hier einmal rüberwischen, ist ja noch 9 Uhr. In der Zeit ist aber diese Viertelstunde, die ich so dringend gebraucht hätte, völlig gelöscht bei mir. Und ich bin nicht rechtzeitig losgekommen. Ich habe diesen Baumkuchen nicht holen können. Niemand außer mir hatte diese Erwartung daran, das umzusetzen. Und ich war so sauer auf mich, dass ich das nicht hinkriege, aufgrund der Art und Weise, wie mein Gehirn funktioniert. Ich habe es an vielen Stellen lieb, aber da zum Beispiel war ich wirklich sauer darauf, dass das, was ich mir vornehme, nicht klappt und dass mein Gehirn mich in meinem Vorhaben stört. Und jetzt ist es wichtig, ich konnte dann aber sagen, naja, das ist meine ADHS, das ist manchmal anstrengend, das ist manchmal gemein für mich oder unfair an manchen Stellen, aber damit bin ich dann fertig mit dieser Erklärung, beziehungsweise habe auch immer ein Gegengewicht, weil ich weiß, es gibt auch viele Dinge an meiner ADHS, die für schöne Momente sorgt oder die zum Beispiel dafür sorgt, dass ich sehr, sehr schöne Kinderbücher schreiben kann. Ne? Das kann ich dann so in Relation setzen. Hätte ich diese Antwort nicht, wäre das Einzige, was mir da übrig geblieben wäre, zu sagen, sag mal, du bist 39 Jahre alt und schaffst es nicht, einen Kuchen einzukaufen, um mal ein paar Minuten früher aus dem Haus zu gehen. Ne? Ich bin nicht fähig, ein Erwachsenenleben zu führen. Und das sind diese Antworten, die wir finden. Oder ich bin zu faul oder mir sind andere scheinbar nicht wichtig genug, dass ich das hinkriege. Diese Erklärungen, die sind ein anderes Kaliber. Und das müssen wir uns auch bei Kindern, die keine Antwort haben, immer wieder vor Augen führen, dass sie diese Erfahrung mit sich selbst auch manchmal machen. Und da haben wir eben auch das Stören. Ich störe mich manchmal in meinem eigenen Ablauf selber und das kann ich mit Kindern kommunizieren und ihnen auch manchmal sagen, wisst ihr, den Begriff der Störung, so optimal finde ich den nicht, aber irgendwie haben wir noch keinen guten anderen oder das ist der benutzt wird und Kinder sind dann meist so, oh ja, na dann ist das so oder man kann überlegen, was könnte man stattdessen sagen, aber die sind dann da, wenn man das offen kommuniziert, gar nicht so auf hohen Eiern wie wir manchmal.
Ich fand das gerade total interessant. Du hast gerade etwas gesagt, das mich an ein Video hat denken lassen, das ich letztens auch noch geteilt habe mit Kommentar von Clouseau.
Ja.
Der beginnt mit den Worten, das Schulsystem ist nicht gut mit mir zurechtgekommen. Das fand ich spannend als Perspektivwechsel irgendwie, ja. Weil man dann eben nicht sagt, ja, du passt da halt einfach nicht rein. Und während meiner Beschäftigung habe ich gedacht, Mensch, ich glaube, ich erinnere mich daran, dass ich mit einem Kind, was neurodivergent war, in dem Fall diagnostiziert, autistisch, dass ich das nicht geschafft habe, das richtig umzusetzen. Und dann dachte ich, Mensch, dann kann ich das in dem Projekt, in dem ich das mache, ja so als Fehler beschreiben. Und dann habe ich so nachgedacht und mir sind einfach immer mehr Situationen aufgefallen, wo ich dachte, Mensch, da hätte ich anders handeln können. Jetzt lerne ich gerade, oder habe von dir viel gelernt aus dem Podcast, dass es manchmal auch Dinge sind, die gar nicht ja alles verändern müssen, weil wir sind beide, glaube ich, uns einig, dass man das Schulsystem selber mal umbauen müsste. Aber viele sagen ja, wir können ja jetzt nicht alle zum zweiten Wood Oeschingen werden oder so. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Kopfhörer, aber Kopfhörer für alle, damit alle, wenn sie mal Ruhe brauchen, suchen können. Und einer nimmt die dann halt mehr. So eine, in Anführungsstrichen, einfache Idee. Dann diese Gummibänder, wo man mit seinen Füßen so gegenstoßen kann, damit man was tun kann. Das sind ja alles Dinge, die sind umsetzbar. Kannst du für die Lehrkräfte, die sagen, ja, das habe ich jetzt alles schon gehört, aber diese Individualität, die überfordert mich auch, noch ein paar pragmatische Ideen formulieren, wie man mit Kindern umgeht, die eben vielleicht nicht so ticken, wie man das erwarten würde?
Absolut. Ich würde gerne noch eine Sache voranstellen, denn ich finde total gut, das, was du gesagt hast, und das betrifft uns alle und das betrifft mich bis heute, obwohl ich so viel über Neurodivergenz weiß, gibt es immer noch Momente, in denen ich denke, okay, jetzt weiß ich wieder mehr und das habe ich, glaube ich, selber bisher noch nicht optimal umgesetzt. Und ich finde, das macht uns zu guten Lehrkräften. Ich hoffe, dass ich mein Leben lang, bis ich irgendwann in Pension gehe, in meinem Unterricht und in meinem schulischen Tun immer wieder sagen werde, ups, das habe ich bisher nicht richtig gemacht, aber jetzt weiß ich mehr und jetzt gucke ich mal, wie es weitergehen kann oder wie ich das ändern kann. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, denn gerade, wie du sagst, bei dem Thema Neurodivergenz sind wir in einem Bereich, wo wir potenziell ja eher mal was falsch gemacht haben oder bestimmte Dinge nicht wussten, weil das einfach 0,0 Teil unserer Ausbildung ist und im Studium tatsächlich ein bisschen vorkommt mittlerweile. Das ist ein bisschen Party da hinten, das ist auch...
Ich wollte gerade sagen, während wir den Podcast hier machen, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das dann später mitkriegen, aber hat Wolfgang Petri hier ein Konzert angefangen. Das macht mich ja ehrlich gesagt total verrückt. Aber wir versuchen, den Fokus zu halten.
Das ist doch sehr passend tatsächlich für das jetzige Thema. Genau, also gerade der Bereich Neurodivergenz ist der, wo wir potenziell einfach viele Fehler machen, weil zu wenig in Ausbildung stattfindet, vielleicht ein bisschen im Studium, weil es im REF nicht so eine Rolle spielt und weil auch bei den Lehrkräften, wenn wir Jungen an Schulen kommen, die da schon länger sind, nicht immer so viel mitnehmen können, weil die auch nicht so viel Input dazu bekommen haben. Und deswegen ist es einfach ein Feld, das oft viele Lehrkräfte anpiekst. Und in diesem Anpieksgefühl ist man dann manchmal nicht so bereit zu schauen, naja gut, dann habe ich es halt bisher nicht optimal gemacht. Es kommt darauf an, dass ich das erkenne und schaue, wie ich jetzt weitermachen kann. Und wie kann ich weitermachen? Das kommt immer darauf an, was du für Ressourcen an deiner Schule hast und auch für Ressourcen bei dir. Ich stelle mir immer die Leitfrage und die gebe ich auch allen mit. Nicht immer fragen, was geht nicht und das geht nicht und kann ich nicht und hier, das funktioniert an meiner Schule nicht. Das kann ich bei der Klasse total vergessen. Sondern die Frage umzudrehen und sagen, wie weit komme ich? Wie weit komme ich jetzt hier in dem Moment mit dem, was ich jetzt kräftetechnisch kann, mit dem, was die Schule mir zur Verfügung stellt, mit diesen Kindern, dieser Elternschaft und so weiter. Wie weit komme ich? Und manchmal werden wir da in diesem Rahmen nur ganz kleine Dinge umsetzen und manchmal größere. Kleine Dinge sind zum Beispiel, Fidget-Toys zur Verfügung zu stellen. Dazu sage ich gleich, ja, jetzt habe ich aber die dahingestellt und es ist das Riesenchaos ausgebrochen. Bedenkt ein bisschen, wenn ihr solche neuen Dinge anbietet, dann sind die mega spannend. Gerade in einem Schulrahmen, in dem ehrlicherweise nicht so viel mega spannend ist. Und dann stellen wir da so eine tolle Kiste mit so Spielzeug hin. Was wird passieren? Rums. Alle stürzen sich da drauf und es braucht so 2 bis 3 Wochen regelmäßig drüber kurz sprechen, kurz Feedback geben, bis sich so ein guter Vereinbarungsrahmen eingroovt und es, wie du schon beschrieben hast, dann noch die nutzen, die es wirklich brauchen und die anderen halt ab und an. Man muss, wenn man das bedenkt und sagt, das mache ich jetzt, schon auch noch mitdenken, dass man ein bisschen Zeit braucht, bis das wirklich routiniert läuft. Das sind super Möglichkeiten. Vielleicht seine Klasse so weit, wie das vor Ort geht, ein bisschen umstellen, dass einfach ein paar Plätze etwas mehr Rückzug bieten. Kopfhörer hast du schon gesagt, Bewegungsmöglichkeiten, prinzipiell Bewegung einbauen. Und manchmal, wenn ich merke, ich kann das jetzt gerade alles nicht leisten, ich möchte gerade kein Geld investieren, um selber diese Fidget-Toys zu kaufen, das ist ja ehrlicher Part der Geschichte, ich bin gerade so voll mit allen möglichen Sachen hier, ich schaffe das gerade nicht, dann ist es manchmal das Erste und Wertvollste, was wir tun können, zu einem Kind hingehen und sagen, ich weiß, es ist hier unfair für dich und ich sehe das und ich weiß, dass du dich anstrengst, das sehe ich auch. Ich möchte dir gerne helfen. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was wir machen können. Können wir auch gerne nochmal zusammen überlegen. Aber ich sehe das und ich streng mich an, dass es besser wird. Zur Haltung, also das sind ja die zwei Pfeiler, über die ich auch immer spreche. Der eine Pfeiler ist unsere Haltung. Die ist aber ganz oft ganz doll verknüpft damit, was wir wissen. Das heißt, wenn ich mittlerweile SchülerInnenverhalten sehe, jetzt weiß ich sehr, sehr viel über Neurodivergenz, dauert das so 10 Sekunden, dann zack, 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 dann weiß ich, was wahrscheinlich Sache ist, ne? Und kann darauf auf eine bestimmte Art reagieren.
Kannst du da ein Beispiel für geben?
Also ein ganz klassisches Beispiel war am Anfang meiner Berufslaufbahn das in die Augen gucken. Wir kriegen beigebracht, dass in die Augen gucken irgendwas mit Aufmerksamkeit und Respekt zu tun hat. Und ich war jetzt gar nicht so sehr bei dem Respekt-Ding, aber ich hab mich auch runtergekniet, wenn ich mit einem Kind gesprochen habe. Aber ich wollte, dass ich sicher sein kann, dass dieses Kind mich gerade wirklich versteht, dass wir in einem echten Gespräch sind. Ich mich runtergekniet und habe gesagt, guck mich bitte an. Und ein autistisches Kind, nicht alle, aber es gibt eben welche, die da wirklich große Schwierigkeiten mit haben. Für das ist das ein Riesenstress. Irgendwann habe ich das gewusst, dann auch bei mir selber nachgerattet und dachte, ach ja, stimmt, kenne ich irgendwie selber. Und mit diesem Wissen war es noch mal leichter, meine Haltung in eine bestimmte Richtung zu bewegen, die jetzt quasi, auch ohne, dass ich immer ganz, ganz viel weiß, schon eine gewisse Grundhaltung hat. Kinder zeigen das Verhalten, was ihnen bestmöglich zur Verfügung steht. Und es hat einen Grund, warum sie bestimmte Verhalten zeigen. Und mein neuestes Wissen zum Beispiel ist ganz viel Sprachhierarchie. Und da geht es ganz viel auch im neurodivergenten Bereich drum. Wir haben ja Kinder, die im neurodivergenten Kontext sind, die nicht so sprechen, wie wir das erwarten würden. Die zum Beispiel sprechen, während sie ihre Sachen weitermachen. Auch das könnte von einer Lehrkraft sehr schnell als fehlender Respekt oder fehlende Aufmerksamkeit gewertet werden. Ich möchte dem Kind hier irgendwas erklären, das Kind kritzelt auf seinem Blatt weiter oder wir kennen das, spielt da irgendwie mit seinen Sachen rum, dann nehmen wir ihm die Sachen aus der Hand und sagen jetzt hier, Aufmerksamkeit. Anstatt zu sagen, hier halt dein Kuscheltier weiter fest, spiel damit weiter rum. Ich kann ja kurz fragen, nick mal, wenn du mir gerade gut zuhören kannst. Ja, okay, super. Also dass Sprache und auch Kommunikation nicht nur einen guten Weg hat, sondern dass Kinder sehr, sehr unterschiedlich kommunizieren. Und wir schränken uns als Lehrkräfte so ein, wenn wir sagen, diese eine Kommunikation, auf die achte ich. Und alles andere ist nicht richtige Kommunikation. Da verpassen wir so viele Signale. Und das ist gerade so mein Feld, in dem ich gerade so bin. Und wenn man sich einem Feld widmet, das kennt ihr vielleicht auch, was einen gerade so anfixt, dann sieht man es überall und taucht dann so richtig in die Tiefe da ein. Und das zum Beispiel ist das, womit ich mich gerade beschäftige, noch mal mehr.
Während des Gesprächs gerade eben ein kurzes Wolfgang Petri Konzert auf der einen Seite der Halle war, kam jetzt der Blockbuster auf der anderen Seite. Es ist wirklich fantastisch, in so einer Messehalle den Podcast zu machen. Wenn ich als Elternteil den Schritt gegangen bin und eine Diagnose für das Kind gemacht habe, denn das war mir gar nicht so bewusst, in deinem Buch wird darüber sehr lange und ausführlich auch gesprochen, wie schwierig das auch erstmal ist, sich das einzugestehen, dann da so zu sitzen und nicht zu wissen, was passiert jetzt, was wird der Arzt sagen und so weiter. Mhm. Kannst gerne auch drauf eingehen. Mhm. Aber jetzt weiß ich eben, das Kind hat eine gewisse Form der Neurodivergenz. Ich weiß aber auch, die Schule hat jetzt noch nicht so das Wissen. Was wäre so ein guter erster Schritt, um nicht so mit der Tür ins Haus zu fallen und natürlich auch nicht irgendwie zu sagen, hört mal, ihr macht ja hier gar nicht richtig was, sondern irgendwie zugewandt und offen mit den Lehrkräften ins Gespräch zu kommen, damit das Bestmögliche für das Kind erreicht wird?
Die erste Frage, die ich von Eltern oft kriege, ist, und wie könnte ich jetzt der Lehrkraft das mitteilen, dass mein Kind ADHS hat? Wie schaffe ich das nicht, dass sie da gleich einen Stempel draufpackt oder dass sie davon gar nichts wissen will? Oder ich habe das Gefühl, da landet mein Kind erst recht in der Schublade. Das ist schon Schritt 1, bevor wir überhaupt dabei sind, welche Impulse ich setze oder welche Hilfen das Kind zur Verfügung bekommt. Und da bin ich immer bei der Selbstoffenbarung. Wenn ihr diese Ängste habt, dann geht genau mit dieser offenen Ansage da rein. Ich würde wahnsinnig gern mit Ihnen heute über ein Thema sprechen, natürlich auch vorher einmal ankündigen, wenn man so ein Gespräch aufsucht und Bescheid sagen, worum es gehen wird. Und dann kann man das auch in der E-Mail schon so schreiben oder eben im persönlichen Gespräch. Ich würde halt gern was ansprechen, aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin total nervös, ich habe ein bisschen Angst davor. Ich habe in diesem Feld nicht immer gute Erfahrungen gemacht, deswegen macht mich jetzt ein bisschen nervös, weil ich nicht weiß, wie Sie reagieren werden. Und es gibt das nennt sich Gegenseitigkeitsnormen oder auch in der Forschung zur Selbstoffenbarung ist klar geworden, wenn man so reingeht und etwas von sich offen zeigt, ist die Wahrscheinlichkeit beim Gegenüber viel, viel höher, dass es eine ähnlich positive Rückmeldung gibt. Und das ist auch das, was ich oft zurückgespiegelt bekomme, dass Lehrkräfte dann eher in dieser, was? Nein, dann erzählen sie erst mal. Nee, also um Gottes Willen, nein, nein, da bin ich jetzt immer ganz gespannt, mit was sie kommen. Es bringt Lehrkräfte in eine andere Haltung. Und ich merke dann in so einem Gespräch, okay, wo ist die Lehrkraft? Weiß die schon viel oder ist sie prinzipiell erstmal offen für das Gespräch und für weitere Umsetzungsmöglichkeiten oder ist sie noch sehr, sehr verschlossen? Manche Eltern sagen dann, ja, und genau das will ich eigentlich gar nicht wissen. Nachher will die davon nichts hören, von diesem ganzen Thema. Wenn ihr Eltern seid, dann geht trotzdem da rein, weil es immer wertvoll ist, zu wissen, wo die Lehrkraft steht, weil ihr dann eine Idee davon habt, was ist das für ein Schultag für euer Kind und was ist wahrscheinlich alles so an Anstrengungen da gewesen, wenn euer Kind nach Hause kommt. Wenn ihr jetzt eine Lehrkraft habt, die schon viel weiß, dann könnt ihr gucken, welche dieser Ideen man so gut umsetzen kann, welche fürs Kind passen. Wenn noch nicht, dann gibt es leider, und ich sitze ja gerade an einem Buch zu diesem Thema, so ein bisschen die Tendenz bei uns Lehrkräften, dass wir von Eltern nicht ganz so gerne Impulse annehmen, weil das ist ja schließlich hier unser Job und unsere Expertise. Und einmal der Appell also in Richtung Lehrkräfte, traut euch. Wie toll ist es, dass wir da die Ressource sitzen haben. Die kennen ihr Kind seit Ewigkeiten. Und die sind durch diese Anstrengungen, die wir im Klassenzimmer mit diesem Kind haben, wahrscheinlich auch schon durchgegangen. Ja. Ich habe ja selber neurodivergente Kinder. Die haben schon ganz viel Strategien finden müssen. Frag die, was hilft denn in solchen Situationen zu Hause? Vielleicht ist das ein Anhaltspunkt für hier. Und wenn jetzt eine Lehrkraft wirklich zumacht und da nichts von wissen will, dann können wir manchmal so Dritte einschalten. Manchmal kann ein kleines Schreiben einer Ergotherapeutin helfen mit, diese Tipps funktionieren hier ganz gut. Vielleicht wäre das doch was für Schule. Das ist manchmal leichter anzunehmen. Oder man schickt mal eine Podcast-Folge rum und sagt, das habe ich gerade gemerkt. Das habe ich gerade gehört. Und ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht immer so leicht ist, in so einem Klassenzimmer so vielen Kindern gerecht zu werden. Und wir wissen auch, dass unser Kind an ein, zwei Stellen wirklich manchmal herausfordernd sein kann. Da fand ich ja total gute Impulse drin. Vielleicht unterstützt das ja ihre Arbeit. Wenn nicht, ignorieren sie es, aber vielleicht ist das ja da. Und manchmal sind das die Türöffner, die es bei so ganz verschlossenen Lehrkräften braucht.
Du bist ja total viel im Austausch mit Expertinnen und Experten, mit Schulen, mit Eltern. Gibt es Schulen, ohne dass man die jetzt benennen muss, die schon ganz weit sind und also mit weit meine ich, das eine ist ja, dass die einzelne Lehrkraft das weiß und ist total wichtig, aber das andere ist ja, dass man das vielleicht auch strukturell dann verändert, was Räumlichkeiten angeht, was Umgang angeht und so weiter. Gibt es solche Schulen schon, wo du sagst, ja, die machen eigentlich, ja gut, fast alles richtig?
Ja, die Schule meiner Kinder. Da klopfe ich jetzt quasi auf uns. Okay. Die hatte sich auf den Weg gemacht, prinzipiell inklusiver zu arbeiten und hatte das große Glück, dass das Schulgebäude neu gebaut wurde. Und bei diesem Bau zum Beispiel ist ganz viel berücksichtigt worden, dass mehr Tageslicht in die Klassenzimmer kommt, damit man nicht dieses laute Röhrenlicht braucht. Und ein super Beispiel dafür, ich finde das, gut, jetzt mich auch neurodivergent, ich finde das auch mega anstrengend, dieses Licht. Viele, auch neurotypische Menschen, finden das jetzt nicht das optimalste, wärmste, einladendste Licht. Und auch denen kommt es zugute, wenn wir neuroinklusiv arbeiten. Und das heißt, es gibt da ein sehr, sehr schönes Lichtkonzept. Es gibt so kleine Einbuchtungen in den Fluren, wo man sich komplett reinigeln und verstecken kann. Es gibt auf den Fluren so Bewegungsräume mit so Kletterwänden. Ganz klein, ist immer nur so ganz kleine Nischen, da passen dann dementsprechend auch nicht so viele Kinder rein, macht natürlich auch Sinn. Und im Zuge dieses Schulneubaus, also des Gebäudes, wurde auch das Konzept an das Gebäude angepasst und andersrum. Und das ist natürlich ein super Luxus und ist einfach unsere Einzugsschule. Also es ist keine Privatschule oder irgendwas, es ist einfach die Schule, die in unserem Gebiet liegt und auf die meine Kinder planmäßig gehen dürfen. Und die zum Beispiel sind da irreweit und haben sich mit dem Kollegium auf den Weg gemacht. Aber ich sage auch das dazu, seit dieser Veränderung, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, sind 50% des Kollegiums ausgetauscht, denn das muss man wirklich auch tragen. Und dann ist es auch okay, wenn eine Lehrkraft sagt, nee, so fühle ich mich nicht wohl mit dem Arbeiten, das ist nicht mein Konzept, ich suche mir einen anderen Weg. Und es kommen dann einfach so nach und nach die an die Schulen, die das mittragen. Weil das ist schon auch Teil der Geschichte, dass je mehr Leute mitziehen, deswegen, wenn ihr so arbeiten wollt, sucht euch schon mal erste Verbündete, das hilft total, dann schaffen wir das endgültig nur im Team. ne, so in voller Konsequenz. Wir haben immer auch unser Klassenzimmer oder unseren Fachunterricht, wo wir das schon ein Stück weit umsetzen können. Aber wenn es auf gesamtschulischer Ebene passieren muss, dann gehört auch ein Gesamtkollegium oder ein sehr großer Teil des Kollegiums dazu.
Das fand ich gerade schon gut, dass du auch darauf hingewiesen hast, dass man sich dann auch vernetzt. Und es ist ja oft so, ne, dass Schulkultur sich wirklich dann auch verändert, wenn diejenigen, die sagen, also das kann ich nicht mittragen, die Konsequenz ziehen und neue dazukommen und dann wirklich viele Leute auf einem Haufen sind, die an das Richtige glauben. Diese ominöse kollektive Lehrererwartungshaltung hat ja einen wahnsinnig großen Einfluss auch auf das schulische Lernen. Für diejenigen, die jetzt sagen, okay, das finde ich alles spannend, ich habe jetzt schon den einen oder anderen Tipp, was kann man oder wo kann man sich jetzt noch informieren, nachdem man erstmal bei dir war natürlich, liniert.kariert. Ein Topf voll Gold ist das Buch, so heißt der Podcast auch.
Ja, ein Kopf voll Gold.
Wie bitte?
Ein Kopf voll Gold.
Ein Kopf voll Gold.
Ich habe einen Topf verstanden.
Hab ich Topf gesagt? Kinders, es waren aber jetzt auch schon mehrere Tage
das
hier auf der Messe. Also ein Kopf voll Gold natürlich. Der goldene Topf, der ist was ganz anderes. Genau, hast du noch eine Empfehlung? Melanie Kleefeld hat ja gerade ein Buch rausgebracht zu ADHS und Pubertät.
Ganz genau.
Genau, was gibt's da noch?
Also Instagram und weitere Social-Media-Plattformen sind tatsächlich, finde ich, immer ein ganz guter Weg, um so schnelle Impulse mal zu bekommen. Denn ganz im Ernst, manchmal ist die Kraft nicht da, um sich abends noch anderthalb Stunden irgendeine, weiß ich nicht, bei den gängigen Fortbildungsangeboten da irgendwie auch noch ein Webinar anzuschauen und so. Das ist zeitlich schwierig manchmal. Deswegen finde ich solche Impulse immer so ganz nett. Und wenn die nur dafür sorgen, dass ich ab dem nächsten Tag anders auf ein bestimmtes Kind gucke. Manchmal reicht das schon, um im System ein kleines Fünkchen zu verändern. Und ansonsten haben fast alle neurodivergenten Formen eigene Netzwerke, wo sich wahnsinnig viele Menschen ehrenamtlich engagieren und Fortbildung, Paper und so weiter zur Verfügung stellen. Ich habe auf meiner Seite auch so eine Sammlung von Anlaufstellen. Ansonsten wirklich immer gucken, wenn ihr jetzt ein Kind habt mit ADHS, dann kann man wirklich Anlaufstelle ADHS googeln. Es gibt ein Netzwerk, das ist auch hier auf der Messe. Da war ich schon, habe einmal Hallo gesagt. ADHS Deutschland, die sind da so viele Jahre so tief drin und deren Hauptarbeit ist das wirklich, Eltern, aber auch PädagogInnen zu begleiten. Und diese Arbeit, die ist ganz, ganz zielgerichtet dafür und die freuen sich immer, wenn man da irgendwie dieses Angebot auch nutzt. Also das kann man, ich habe das für jede neurodivergente Form in irgendeiner Art und Weise immer finden können. Und wie gesagt, die erste Quelle sind manchmal auch die Eltern. Jetzt, darüber haben wir noch nicht gesprochen, was ist, wenn es die Eltern nicht sind. Ich weiß, dass viele Lehrkräfte oft das anders gelagerte Problem haben. Ja, ich sehe da was, aber die Eltern nicht. Da kann ich als Mutter, die für das Thema eigentlich sehr offen war, im Großen und Ganzen, und auch schon viel wusste, sagen, ein bisschen im Hinterkopf haben, dass diese Eltern auch Zeit brauchen, um so eine Diagnose für sich oder so eine mögliche Diagnose für sich einzuordnen. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich gesagt habe, ja, ich glaube, wir gehen doch mal hin, trotz allem, was ich schon wusste. Und die Zeit haben wir manchmal im Schulsystem nicht, deswegen der unbedingte Tipp. Geht einfach früh in die Kommunikation. Das war etwas, was ich früher, das passt eigentlich auch in diesen Kontext, über den wir vorhin gesprochen haben. Das ist etwas, was ich früher anders gemacht habe. Ich habe immer gedacht, oh, ich pack das alleine und ich bin doch die Lehrkraft, die den Unterschied macht und ich werde dieses Kind Hollywood-mäßig in einen Superstar verwandeln, was auch immer da in meinem Kopf so für Ideen waren. Und die Eltern mich gar nicht behelligen, das schaffe ich. Und mittlerweile mache ich es genau andersrum. Wirklich, wenn mir nach 2 Wochen schon gewisse Sachen auffallen, dann gehe ich in den Kontakt mit Eltern, weil da kann man noch im Beschreiben sein, kann man eine Beziehung anbahnen, da ist noch Zeit. Man kann einfach mal beschreiben, was man im Unterricht sieht und nachfragen, kennen Sie das von zu Hause? Nee, dann hat man schon eine Idee, wie doll die Eltern sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und das kann, dann hat man Zeit, das immer mal wieder zu machen, immer mehr zu beschreiben, um dann irgendwann an den Punkt zu kommen, ich glaube, jetzt wäre es an der Zeit, dass wir mal genauer hinschauen, was hier Sache ist.
Genauer hinschauen und Kommunikation als wunderbares Schlusswort. Neurodivergenz ist eine Realität vieler Kinder und Familien. Die Frage ist nicht, ob Schule darauf reagiert, sondern wie. Und heute sprach ich darüber mit Saskia Nichtial, wie ADHS, Autismus und andere Formen von Neurodivergenz in der Schule besser begleitet werden können. Liebe Saskia, ganz herzlichen Dank.
Schön war's.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Impulse habt, könnt ihr auch eine Mail schreiben. Und zwar an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.